Gut, dass du heute da bist. Und das sage ich nicht einfach so, wie es gut tönt, sondern weil ich wirklich das Gefühl habe, dass die Geschichte von Daniel ganz, ganz viel zu uns, möchte ich sagen, zu dir und zu mir. Und die Geschichte von Daniel ist voll auf der Höhe von der Zeit. Sie ist top aktuell. Und der Titel von der heutigen Predigt heisst «Daheim in der Fremde, wenn Gott durch dich Träume deutet». Daheim in der Fremde. Und das tönt. So. Genau. Danke. Daheim in der Fremde, das tönt zuerst mal widersprüchlich. Wie kann man irgendwo daheim sein, wo man doch gleichzeitig fremd ist? Das geht doch gar nicht. Was ist aber, wenn du gar keine Option hast? Was ist, wenn die Fremde dein neues Daheim muss werden? Wenn du gar nicht kannst wählen zwischen daheim und fremd sein, wenn es nur Fremde gibt? Und so wollen wir uns im ersten Teil der Predigt die Frage anschauen, was bedeutet es, in einer säkularen Welt zu leben, heutzutage hier in der Schweiz als Christen, wo wir uns doch so oft fremd fühlen und Mehrheit an einem anderen Glauben nah sind, wie wir das vielleicht tun. Und der zweite Teil der Predigt geht um die Frage, was ist, wenn Gott durch uns möchte wirken in dieser heutigen Zeit, in dieser Welt? Wenn Gott durch uns anfängt, Träume zu deuten. Daheim in der Fremde. Anknüpfend an Nato seine letzte Predigt, möchte ich noch mal ganz kurz die Ausgangslage von Daniel rekapitulieren. Und einfach, dass wir uns noch mal ganz kurz vor Augen führen, was ist mit dem Daniel passiert. Und er ist etwa circa im Alter von 17 Jahren, in einem Teenageralter ja von vom Königreich Juda weggeführt worden, deportiert worden, ins Exil, ca. 1600 Kilometer entfernt, weg von zu Hause, in eine neue Stadt, in eine neue Kultur, die er vorher noch nie gesehen hat, nicht auf einem Prospekt, er hat noch nie Bilder gesehen von dem Babylonien, wie das aussieht, das war total fremd gewesen. Und alles, was Daniel bis dahin lieb war, alles, was er geschätzt hat, hat keine Bedeutung mehr gehabt. Es war einfach bedeutungslos gewesen. Seine Sprache war bedeutungslos gewesen, seine Kultur war bedeutungslos gewesen, seine Seiten, seine täglichen Rituale haben keine Bedeutung mehr gehabt. Es hat einfach niemand mehr interessiert. Alles, was zählt hat, war die neue Kultur gewesen und das, was der König dort beschlossen hat. Das ist aber nicht alles. Sondern mir hat am Daniel letztlich auch noch seinen Namen genommen. Daniel haben wir umtauft in Belshazzar. Und Belshazzar heisst oder erinnert an den babylonischen Gott Bel und heisst so viel, Bel beschütze den König. Also mir hat am Daniel das letzte genommen, das er noch gehabt hat, von seiner Identität, den Namen. Mir hat ihm den Namen einfach ausradiert und hat ihm einen heidnischen Namen gegeben, einen Namen von einem fremden Gott, der einen fremden Gott ehrt. Und es ist nicht etwa so, dass der Daniel dort in dem Babylonien dann den ganzen Tag hätte ein bisschen Tora lesen können und sich vielleicht einmal christliche Schulen raussuchen, wenn er später mal Kind hat. Sondern der Daniel ist an dieser Hochschule dort gewesen, vom damaligen König Nebukadnezar und hat die Ausbildung durchlaufen und hat den ganzen Humbug müssen lernen, wo die Zauberer und Magier praktiziert haben. All das Hokus-Pokus-Zeug. Mit dem hat sich der Daniel müssen abfinden. Er hat es müssen lernen, er hat es müssen verinnerlichen. Es ist sein tägliches Geschäft gewesen. Er ist einer von diesen Beratern geworden. Willkommen daheim in der Fremde. Daniel ist in Babylonien angekommen. Auch Jesus spricht über die Fremde. Und zwar sagt er an einer Stelle, wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Von dieser Kälte und von dieser Fremde, wo da Jesus spricht, spüren wir alltag immer wieder ein bisschen etwas. Wir sind alltag mit dieser Kälte, mit dieser Fremde, manchmal auch mit dem Hass in unserem Leben konfrontiert. Wenn du heute an Christus glaubst, wenn du dich heute zu Gott bekennst, dann bist du in dem Land da, der Schweiz, erstens nicht nur in der krassen Unterzahl, sondern du siehst dich zunehmend auch einer feindlichen Umgebung gegenüber, wenn man so will, wie zum Beispiel populäre Bewegungen, wie ein neuer Atheismus, wo mit aller Kraft eine Vision anstrebt vor einer religionsfreien Welt, wo es keine Religionen mehr gibt. Und das Ding ist nicht nur so, dass die keine Welt mehr wollen ohne Religion, sondern das Ding ist auch, dass Gläubige für so Leute gar nicht mehr ein ebenwürdiges Gegenüber sind. Also wenn du sagst, du glaubst an Gott, dann bist du schon mal vorneweg, wie einfach schon mal ein bisschen abgestuft. Man nimmt dich gar nicht mehr gleich wahr. In der Tierwelt gehen Tiere ganz unterschiedlich mit Bedrohungen um. Ich habe euch jetzt zwei Beispiele mitgebracht. Und zwar gibt es da die Spezies von dem Frosch. Der Frosch kann sich nahezu unsichtbar machen und sich perfekt an seine Umgebung anpassen. Und ich weiss nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Er ist... Jetzt muss ich da schon schauen, ich habe einen Point. Ja, genau, man sieht es auch ganz leicht, ein bisschen Umriss. Er hat sich perfekt an seine Umgebung angepasst, so dass er von den Feinden nicht gefressen wird. Dann gibt es andere Tiere, wie zum Beispiel der Nacktmulch. Der hat sich gesagt, ich gehe schon von Anfang an unter die Erde, verkrüche mich, isoliere mich, schotte mich ab. Und genau, komme gar nicht erst führen. Und bei den Christen ist es so, dass es leider ganz viele Christen gibt, wo sich ebenfalls die zwei Methoden angeeignet haben. Es gibt die Christen, wo sich so fest an ihre Umwelt, an ihre Umgebung angepasst hat, dass man gar keinen Unterschied mehr sieht. Sie nennen sich vielleicht Christen und sagen, ja, ich glaube an Gott, aber Gottes Gebot und sein Wort haben nicht wirklich in ihrem Leben eine Relevanz. Und wir können sie nicht unterscheiden von der Welt, von ihrem Umfeld. Und dann gibt es die Christen, die haben sich gesagt, weißt du was, es ist so schlimm oder so feindlich, die Umgebung, was auch immer, ich verkrüche mich gerade, ich isoliere mich gerade von Anfang an, komme dann wieder führen, wenn die Erde verglüht ist, so, in dem Sinn. Und dann gibt es Menschen wie der Daniel. Und der Daniel zeigt uns einen dritten Weg auf und ich glaube, es ist ein der göttliche Weg, eine Bestimmung, wie wir in dieser Welt können leben und unsere Berufung und unseren Ruf wahrnehmen, ohne dass wir uns isolieren, abschotten oder uns einfach total angleichen an unser Umfeld. Da im 21. Jahrhundert, da in Rümlang, in der Schweiz. Der Daniel ist mittendrin, ich habe es vorher schon erwähnt, er ist ein Top-Beamter vom König. Er war mittendrin und trotzdem ganz anders. Er hat seine Prinzipien, seinen Glauben nicht einfach über Bord geworfen, sondern er ist seinem Gott treu geblieben. Gottes Wort hat in seinem Leben eine Relevanz gehabt. Und gleichzeitig hat er voll hingebungsvoll dem König Nebukadnezar dient. Er hat das Beste gesucht für seinen König und für seine Untergebenen und für sein Umfeld. Und es kommt mir so vor, als hätte irgendwie der Daniel so einen Neoprenanzug angelegt und wäre irgendwie am Sprungbrett gesprungen, einfach ins Wasser. Er ist mitten im Wasser gewesen, er ist mitgeschwommen, mit so einer schützenden Schicht rundherum. Er ist ein Teil von dieser Gesellschaft gewesen. Und der Netto hat das letzte Mal angetönt, der Predigt, es hat mehrere Deportationen gegeben, wo die Juden weggeführt worden sind auf Babylonien. Und nach dieser ersten Deportation hat es noch Propheten gegeben, die zurückgeblieben sind, und dann hat es gottesfürchtige Propheten gegeben und falsche Propheten, die irgendwie einfach irgendetwas gesagt haben, was nicht gestimmt hat. Und einer von diesen Propheten war der Hananiah gewesen, und der hat gesagt, hey, wisst ihr was? Das dauert eben, der hat den Daniel und den Leuten, die im Exil gewesen sind, hat er geschrieben und gesagt, hey, wisst ihr, es dauert etwa 2 Jahre und dann kommt ihr wieder zurück. Der Spuck ist gleich vorbei. Also, im Sinn von, ihr müsst euch gar nicht erst dort anpassen, ihr müsst euch dort gar nicht erst auf die Kultur einlassen. Wartet einfach 2 Jahre, kurze Zeit, und dann sind wir wieder zurück. Und dann hat es einen Prophet gegeben, der von Gott eingesetzt worden ist und wo Gott gebraucht hat, dass er durch ihn spricht. Und das war der Jeremia gewesen. Und der Jeremia sagt Folgendes zum Daniel und zu seinen Leuten. Und ich möchte das mit euch lesen. Und zwar, wir können das auch nachlesen, in Jeremia 28, und da heisst, So spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, zu allen Verbannten, die ich in die Verbannung geführt habe, von Jerusalem nach Babel. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Frucht, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und gebt euren Töchtern Männern, damit die Söhne und Töchter gebären, damit ihr dort zahlreich werdet und nicht weniger. Und sucht das Wohl der Stadt, in die ich euch in die Verbannung geführt habe, und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. Und ich glaube, dass das am Daniel sein Mindset war. Das war am Daniel seine Einstellung. Das ist der Grund, warum der Daniel so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Das war am Daniel seine Grundlage. Er hat auf den Prophet Gottes gelost. Und er hat nicht darauf gehofft, dass er in 2 Jahren wieder zurückkommt in seine Heimat. Und ich möchte 3 wesentliche Aspekte anschauen von dem, was da der Jeremia sagt. Weil ich glaube, das spricht zu uns und das sind wir damit heute gemeint. Und zwar ist das Erste, wo Gott da zu seinem Volk sagt in der Verbannung, schaut mal das grosse Ganze an. Und zwar sagt Gott zu den Verbannten in Babylon, ich bin der, der euch weggeführt hat. Ich bin der, der Nebukadnezar geschickt hat. Es ist mein Wille, dass ihr dort seid. Es ist nicht einfach ein Missgeschick, ein Fehler oder ein Unglück, dass ihr jetzt dort seid. Sondern ich habe euch dort wollen, dass ihr euer Umfeld könnt beeinflussen könnt, dass ich durch euch wirken kann und ihr beeinflusst werdet durch mich, durch euer Umfeld. Dass ihr dort Frucht bringt, dass ihr ein Zeugnis seid an dem Ort, wo ihr seid. Und es ist ganz ein wichtiger Punkt, dass wir uns das so vor Augen führen. Auch, dass wir an dem Ort, wo wir sind, egal ob du jetzt von Rümlang, von Oberglatt oder von Bachs oder Steimer, woher du auch kommst, dass Gott dich an den Ort angestellt hat und dass er mit dir dort eine Berufung hat. Und auch wenn es manchmal schwierig ist und die Umgebung vielleicht sehr feindselig, wenn du im Block alles nur Nachbarn hast, die Gott nicht kennen und nichts von Gott wissen wollen, so darfst du wissen, dass Gott dich dort angestellt hat und dass er mit dir etwas vorhat an dem Ort, wo du bist. Das Zweite ist, wo er das sagt, nehmt aktiv Teil am Leben. Sind ein Teil vom Leben, tragen zum Wohl der Stadt bei, aber behaltet eure Identität. Und das sagt er in dem, dass er sagt, damit ihr nicht weniger werdet, sondern vermehrt euch. Also, werdet nicht ein Teil der Babylonier, sondern werdet zahlreicher, vermehrt euch, aber habt einen Impact an dem Ort, wo ihr seid. Sind ein Segen. Und ich finde den letzten Punkt so wesentlich. Sucht das Wohl der Stadt und betet für sie. Und wir reden da von einer Stadt, da ist Zürich oder New York oder ich weiss auch nicht, das ist wirklich ein Furz dagegen. In dieser Stadt hat es, das ist nicht monotheistisch gewesen, da hat es nicht nur einen Gott gegeben, da hat es tausende von Göttern gegeben, aber es hat sicher den einen Gott nicht gegeben und das ist der Gott von Israel. Die haben einfach alles angebetet, aber sicher nicht Yahweh. Und da heisst es, sucht das Wohl der Stadt und betet für sie. Und das ist so mutmachend, weil es heisst, denn in ihrem Wohl wird euer Wohl liegen. Und wenn wir wie wissen, hey, dass die Regierung, dort wo wir sind, dass die von Gott eingesetzt worden ist, dass es Gottes Plan ist, dass wir dort sind, dann können wir auch für die Leute beten, die in ihrer machtvollen Position sind oder die wichtige Entscheidungen treffen. Weil wir wissen, sie sind von Gott eingesetzt und Gott hat einen Zeitplan und der ist perfekt. Es ist nicht einfach ein Fehler, so wie es vielleicht die falschen Propheten gesagt haben, die gesagt haben, hey, wartet, ich komme wieder zurück. Wartet einfach 2 Jahre und es ist vorbei. Sondern nein, sucht das Wohl der Stadt. Und damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen von der Predigt. Wenn Gott durch dich Träume deutet. Und wir haben es vorher gehört in dem Hörspiel. Der Nebukadnezar hat ganz einen wirren Traum gehabt. Von so einer Statue, jetzt sind sie da abgebildet, wo von einem Stein, wo vom Kosmos irgendwie herkommt, zerstört wird. Und wenn Christen, oder wenn Christen über die Deutung von dem Traum reden, da geht es im Wesentlichen um die Königreich. Da geht es darum, wer sind die ersten drei Königreiche? Und vor allem die grosse Frage, wer ist das vierte Königreich? Also die Füße, die aus Ton und aus Eisen sind. Und dann ist auch die Hoffnung, auch berechtigt, dass man irgendwie kann, vielleicht so den Zeithorizont feststellen, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Und ich werde dazu, zu dieser Deutung, auch zu diesen Königreichen, ich werde dazu zahlreiches Material im Internet finden, auf YouTube, es gibt auch x Bücher wahrscheinlich darüber. Aber ich bin mittlerweile überzeugt, dass es von dem Traum noch viele offensichtlichere Deutungen gibt. Eine Deutung, die am Nebukadnezar bewusst war. Eine Deutung, die der Nebukadnezar gekannt hat. Und die möchten wir miteinander anschauen. Und ich möchte mit euch noch mal ganz kurz die ersten Vers lesen von dieser Beschreibung von dem Traum. Das ist im Kapitel 2, Vers 31. Ich könnte es aufschlagen, wenn ihr die Bibel habt. Kapitel 2, Vers 31. Wo der Daniel ihm den Traum deutet. Und da heißt: Du König hattest eine Schauung, ein Traum, und sieh, ein sehr großes Standbild. Dieses Standbild war gewaltig und sein Glanz außerordentlich. Es stand vor dir und furchterregend war sein Anblick. Dieses Standbild, sein Kopf aus gediegenem Gold. Und nachher im Vers 36, wenn wir ein bisschen springen, da kommt deutlich. Das ist der Traum und seine Deutung, werden wir vor dem König darlegen. Du, o König Nebukadnezar, König der Könige, der dir Gott des Himmels die Königherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat, und in deine Hand hat er die Menschen gegeben, wo immer sie wohnen, die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels, und über sie alle hat er dich zum Herrscher gemacht, der Kopf aus Gold, das bist du. Und ich weiß nicht, was ihr für ein Bild habt von dem König Nebukadnezar. Ich zeige euch mal mein Bild so von dem König. Er ist sicher sehr eitel gewesen, sehr überzogen von sich selber, sehr stolz. Aber er ist vor allem eins gewesen, er ist unheimlich mächtig gewesen. Und es hat zu der Zeit, wo der König Nebukadnezar gelebt hat, es hat niemand gegeben, der ihm gleich war. Es hat keinen anderen König gegeben, der so viel Glanz, so eine grosse Macht und so ein grosses Einzugsgebiet gehabt hat wie der Nebukadnezar. Und das ist ja interessant, dass der Daniel bzw. die Bibel auch attestiert. Es heisst da, du bist der Goldkopf, Nebukadnezar. Niemand ist dir gleich. Also es ist eigentlich wie ein Kompliment, das die Bibel macht. Sie verweist einfach darauf, dass ihm das Gott geschenkt hat. Aber der Nebukadnezar ist zu dieser Zeit on top gewesen. Er ist angekommen am Ziel. Es hat kein Volk mehr gegeben in der antiken Welt, wo er nicht unterworfen hat. Jeder Stamm, jedes Volk ist bereits unterworfen gewesen vom Nebukadnezar. Es hat kein Gebiet mehr gegeben, das er hätte erobern können. Er ist angekommen. Er ist total angekommen. Ja. Er ist angekommen. Und indem, dass er angekommen ist, ist er aufgeschreckt. Und zwar hat er eine tiefe Angst bekommen. Er hat die Angst bekommen, dass ihm das alles genommen werden könnte. Dass ihm das grosse Reich und das Gold und der Glanz und der Ruhm und die Ehre genommen werden könnte. Und das Problem ist beim Nebukadnezar, bei dem Bild, dass sein Fundament einfach schlecht war. Es ist einfach nicht beständig gewesen. Sein Fundament hat nicht verhebt. Und ich glaube, das trifft so auf unser Leben zu. Wenn wir angekommen sind, Anführungs- Schlusszeichen, wenn wir alles, was wir uns gewünscht haben, bekommen haben, dann stellt sich letztlich die eine und alles entscheidende Frage, wie sieht dein Fundament aus? Verhebt dein Fundament, wenn ein Stein kommt? Und ich glaube, wir alle zweifeln immer wieder daran, dass Gott uns wirklich goldig gemacht hat. Dass Gott uns ganz hergestellt hat. Dass Gott über uns lacht und sich über uns erfreut. Dass wir bereits voller Glanz und Schönheit sind. Ich glaube, wir zweifeln alle immer wieder daran. Und darum geht es uns allen auch wie immer wieder wie dem Nebukadnezar, dass wir ankommen in der Hoffnung, dass wir glücklich sind, dass wir Bestimmung haben. Und das kann zum Beispiel sein bei der Schönheit, dass du dir wünschst, ich möchte immer so und so aussehen. Und wenn die Schönheit der Punkt ist, wo du ankommen willst, dann ist das Alter deine grösste Angst. Dann wirst du dich fürchten vor den ersten Falten, die kommen. Dann wirst du dich fürchten vor dem Alterungsprozess. Wenn du vielleicht Warren Buffett heisst und mega viel an der Börse gemacht hast, dann fürchtest du dich vor der Zinserhöhung von der Nationalbank. Ich weiss es auch nicht. Oder wenn du Sportler bist und von deiner grossen Karriere träumst, dann fürchtest du dich vielleicht vor der Impfung, die du nicht hast, oder einfach vor einer Verletzung, wie auch immer. Egal was es ist, es könnte auch ein Kind sein. Vielleicht sind Kinder in deinem Leben das, was dir die letzte Hoffnung, die Erfüllung geben, wo wir uns daran klammern. Und dann ist die Furcht, was ist, wenn dem Kind etwas passiert, wenn es nicht mehr heimkommt vom Kindergarten, von der Schule. Und was Gott uns möchte sagen, schaut, auf was euer Fundament bauen ist. Weil es gibt nur ein Fundament, das verhebt, und das ist der Felsen. Und der Nebukadnezar hat das gewusst. Er hat nicht mehr schlafen. Darum war er so aufgeschreckt gewesen, weil er hat gewusst, es geht um ihn. Er hat nicht gewusst, was vielleicht der Stein bedeutet. Aber er hat gewusst, dass er der goldene Kopf ist. Er hat immer schon davon geträumt, dass er mal ein Standbild hat, dass er mal ein Abbild hat von sich. Und er hat sich das gewünscht, aber er hat gewusst, dass ein Stein langt und es wird alles in sich zusammenstürzen. Und das ist das, was dem grossen, grossen König Nebukadnezar, wo die Bibel da in dem Sinn wirklich das auch attestiert, einfach den Schlaf geraubt hat. Ein einfacher, kleiner Traum. Und das ist ein Aufruf von uns alle. Ein Aufruf an dich und an mich. Und ich weiss nicht, wie du das verstehst, mit Traumdeuten. Aber ich glaube, dass Gott durch uns möchte Träume deuten. Auch in unserem Umfeld. Und wenn zum Beispiel Freunde, die sind in unserem Alter, die haben auch gefühlt so weltlich betrachtet schon vieles erreicht. Haben jetzt ganz neues Häuschen gebaut mit Pool und Familienplanung abgeschlossen, sich selbstständig gemacht und so weiter und so fort. Und letztens sind wir bei ihnen auf Besuch und dann haben sie mir erklärt, ja, dass sie sich einfach noch daran stören, dass sie noch so vom Geld abhängig sind. Sie würden jetzt auch noch gerne ganz unabhängig vom Geld sein. So. Und man merkt irgendwie einfach, der kommt in ihrem Leben etwas so, dass sie wie feststellen, wir haben zwar alles und mehr als alles, aber es langt irgendwie nicht. Es muss sich wie noch etwas mehr geben. Und was ist, wenn das uns genommen wird? Was ist, wenn wir plötzlich krank werden und nicht mehr arbeiten können? Wenn wir die Hypothek nicht mehr zahlen können? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, in solchen Situationen dürfen wir Traumdeuter sein in unserem Umfeld. Dass wir, so wie es dir der Heilige Geist aufs Herz legt, dass wir dürfen Zeugnis geben. Dass wir dürfen sagen, hey, es gibt ein Fundament. Auf dem Fundament darfst du dein Leben aufbauen. Und da kann kommen, was will. Es wird nicht einstürzen. Dein Lebenshaus wird nicht einstürzen. Und damit kommen wir zu dem Stein. Und zu dem Felsen. Und interessant ist ja, dass der Stein das ist, was am wenigsten Wert hat von all diesen Materialien. Also der Stein ist das Wertloseste. Es gibt Eisen, es gibt Gold, es gibt Bronze, es gibt Ton. Und dann gibt es noch Stein. Der Stein ist das, was die Menschen verwerfen. Und der Stein ist das, was die Menschen nicht geschaffen haben. Der Stein ist das, was von außen einkommt. Von außen einkommt in das Standbild. Und der Stein, heisst im Neuen Testament, ist Jesus Christus. Ist ein Bild für Jesus. Und so sagt zum Beispiel Jesus zum Petrus, Fels, er nennt ihn Fels. Und auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Er ist der Fels. Und da werden zwei kommen, von Jesus angesprochen. Das eine ist der Felsen, der langsam, langsam wächst. Und das ist die erste Wiederkunft von Jesus, die bereits passiert ist. Wo er in Schwachheit in die Welt gekommen ist. Und das Reich Gottes ist bereits da, es ist mitten unter uns, es lebt und es wächst stetig in Rümlang, in Shanghai, auf den Philippinen, es wächst. Aber es ist noch nicht voll zur Entfaltung gekommen. Aber es ist da, es ist real und es wächst stetig, stetig. Und so schwach und so verworfen wie der Stein ist, so ist es auch mit Jesus gewesen. Er ist in Schwachheit geboren, er ist in Schwachheit gekommen und er ist gekreuzigt worden. Und mir hat das mega geholfen, zu verstehen, dass solange Jesus noch nicht zum zweiten Mal wiedergekommen ist, das Evangelium oder die gute Nachricht in dieser Welt immer wird schwach sein. Und dass in dieser Schwachheit vom Evangelium genau Kraft steckt. Die eigentliche Kraft, die Kraft hat, zum Menschen zu verändern, zum Menschen ein neues Leben zu schenken. Das wirklich neue Schöpfungen zu machen. Und ich möchte ganz kurz aus Nachfolge von einem deutschen Theologen, Bonhoeffer heisst er, ein kurzes Zitat vorlesen. Und da sagt er, die Kraft des Evangeliums, die frohe Botschaft, ist verhüllt in Schwachheit. Käme das Wort in unverhüllter Kraft, so wäre der Tag des Gerichts da, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Und das ist wie gut zu wissen, weil es muss so sein. Und ich glaube, wenn Christen in Charge wären und Christen, nur noch Christen würden regieren, das kommt nicht gut. Das gäbe Korruption. Und ich bin froh, dass wir in Schwachheit da sind, in dieser Welt, weil sich so die Kraft vom Evangelium entfaltet. Und wir sehen x Beispiel in dieser Welt, wo die frommste Nation, sagen wir jetzt die USA, versucht hat, irgendwie eine Regierung zu bilden auf Prinzipien, wo christlich sind, und es einfach nicht verhebt so. Und sich Politiker Christen nennen. Und man stellt fest, es wird einfach geheuchelt. Es ist nicht wahr. Es wird betrogen, es wird beschissen, es geht um Geld und so weiter. Es ist jetzt gerade mal ein Jahr her, ein bisschen mehr, wo das Kapitol gestürmt worden ist. Und man stellt wie fest, dass es keine Regierung gibt, wo wirklich ein Fundament kann legen kann, dass es keine Demokratie gibt, dass es nichts gibt, wo ein Fundament kann legen kann, das verhebt in dieser Welt. Dass es einzig und allein der Felsen ist, wo wir darauf bauen müssen, Jesus Christus, der verhebt. Und dann haben wir noch den Stein, der plötzlich von außen in das Standbild einbratscht. Einfach von außen einkommt. Und der Stein symbolisiert die zweite Wiederkunft von Jesus. Wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Wir wissen nicht wann, aber er wird kommen. Und beim zweiten Mal heisst, er wird in Macht und in Stärke und in Herrlichkeit kommen. Und jeder wird ihn erkennen. Und beim zweiten Mal wird es so sein, dass Jesus all die Systeme auf dieser Welt wird zum Einbruch bringen. Mit einem Schlag. Mit einem Schlag. Es wird alles in sich zusammenbrechen. Und es wird nur das verheben, was auf dem Felsen gebaut ist. Egal wie goldig der Kopf ist, wie stark die Statue da scheint, ob sie aus Eisen oder Bronze ist, sie wird einfach zerschmettern. Und das ist auch ein Appell an uns, dass wir parat sind, und unser Leben auch immer wieder auf das Fundament setzen. Und ich möchte mit einem Wort auch wieder von Jesus enden, aus dem Lukas. Und er sagt, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der, als er sein Haus baute, tief aushob und das Fundament auf Fels legte. Als dann Hochwasser kam, riss die Flut an jenem Haus und sie vermochte es nicht zu erschüttern, weil es gut gebaut war. Und ich glaube, das Gleichnis redet zu Christen. Es gibt Christen, die bauen ihr Haus auf Sand. Und es gibt Christen, die bauen ihr Haus auf Fels. Und lass uns Christen sein, die ihr Haus auf Fels bauen. So wie es Jesus sagt, dass wenn der Regen kommt, dass es nicht weggeschwemmt wird. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir für das, was du am Daniel offenbart hast, für das, was du am Nebuchadnezzar offenbart hast, dass du dem fremden König so, ja, zu dir gezogen hast, dass du dich ihm gezeigt hast. Und dass du uns willst damit sagen, Herr, dass du der König aller Könige bist, dass nichts kann bestehen vor dir. Und ich danke dir, dass du eine Grundlage leihst, wo wir darauf bauen können, wo wir nicht Angst haben müssen, auch wenn Kürs fallen, auch wenn wir arbeitslos sind, auch wenn irgendetwas uns passiert, dass wir wissen dürfen, wir sind gereiht auf dem Felsen, wo du geleitet hast, Jesus Christus. Und so bitte ich darum, dass du jedem von uns aufzeigst, auch in den kommenden Wochen, was das für uns bedeutet, in welchen Lebensbereichen, dass wir, ja, vielleicht das Fundament auch nochmal überprüfen müssen. Geh du uns nah, ich danke dir dafür.